Guten Abend, herzlich willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier und heute für Sie am Mikro Klaus Scharke, in der Technik Lukas Knirlberger. Mit Mitgliedern der Projektgruppe Kassel Total, der Vikonauten e.V., experimentieren wir heute zum Thema Geschichten hautnah. Unsere Gäste stellen sich Ihnen kurz selber vor.
Bernd Tappenbeck vom Vikonauten e.V. und mein Kollege.
Mein Name ist Tom Gudella.
Was bedeutet Geschichten hautnah? Also was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, unser Anliegen ist es, uns selbst und auch die Teilnehmer auf unseren Veranstaltungen in Kontakt mit der Geschichte und mit den Orten zu bringen. Und das eben tatsächlich im physischen Sinne, das heißt, unsere Projekte zielen darauf ab, Geschichte und letztlich Geschichten, aus denen diese Geschichte ja gemacht ist, hautnah zu erspüren und Orte auf andere Art und Weise intensiv zu erfahren.
Geschichte zum Anfassen und zum Erspüren im Grunde genommen, ja.
Und wenn wir jetzt über Orte reden, also es gibt ja viele historische Orte in der Stadt, was für Orte sind das konkret, mit denen Sie da umgehen?
Das ist ganz unterschiedlich, aber uns interessieren vor allem die abseits gelegenen Orte, die abwegigen Orte, also Orte, wo man normalerweise vielleicht nicht reinkommt oder wo man auch gar nicht ahnt, dass die überhaupt existieren. Ein Schwerpunkt liegt bei uns zum Beispiel in alten Felsenkellern, das heißt, das sind alte Kelleranlagen, die ursprünglich mal zum Bier- und Eislagern in den Fels getrieben wurden oder auch alte Bunkeranlagen. Aber wir gehen auch in der Innenstadt zum Beispiel auf die Kirchtürme hoch oder gehen dort auch nochmal in spezielle Keller in der Innenstadt, die wie in der Zeit stehen geblieben zu sein scheinen.
Das ist ein gutes Stichwort, ne? Es geht im Prinzip darum, diese Orte, die manchmal wirklich wie eingefroren zu sein scheinen, die auch wieder neu zu aktivieren eben und neu zu bespielen tatsächlich.
Jetzt muss man, damit man es überhaupt machen kann, erstmal wissen, dass es solche Orte gibt. Und wie bekommt man ein Wissen dazu oder wie erschließt man sich solche Orte?
Unterschiedlich. Man bekommt so einen selektiven Blick. Wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man auch plötzlich jede Luke und jedes Loch, das einem dann plötzlich verdächtig vorkommt. Und man denkt sich, Mensch, dahinter könnte doch irgendwas Interessantes sein. Und manchmal gehen wir auch ganz blauäugig drauf zu. Und das läuft tatsächlich manchmal so, dass wir irgendwo klingeln und fragen, hallo, das sieht interessant aus, das Gebäude hier. Dürfen wir mal in den Keller zum Beispiel?
Und was kann dann dabei rauskommen?
Manchmal tatsächlich Erstaunliches, weil mittlerweile treffen wir auf nicht mehr ganz so viele erstaunte Gesichter, wie wir das noch am Anfang der Fall war, da sich so unsere Projektarbeit schon so ein bisschen in der Stadt an manchen Stellen herumgesprochen hat, und wir stoßen mittlerweile verhältnismäßig oft offene Türen auf und haben das Glück, einfach tatsächlich dann Schlüssel zu bekommen oder eben tatsächlich in den Keller vorgelassen zu werden und schauen uns dann da um.
Also tatsächlich so, wenn wir uns dann vorstellen und sagen, wir sind vom Vikonauten e.V., dann haben wir das ganz oft so, diesen Effekt, dass man plötzlich leuchtende Augen quasi sieht und dann sagen, ach, Vikonauten, ja, das ist kein Problem, sie lasse ich gerne in den Keller rein, weil sich das tatsächlich irgendwie rumgesprochen hat, dass wir solche Sachen machen und da einfach forschen und gucken und versuchen, Neues zu entdecken und in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Das ist so zumindest die Erfahrung so der letzten 2-3 Jahre, dass man uns da sehr, sehr offen begegnet und sehr zugetan ist. Ja.
Manches wird uns auch einfach zugetragen auf den Veranstaltungen oder auf den Tourführungen, die wir machen, bekommen wir Querhinweise. Wir sind auch in Archiven unterwegs. Wir gehen mit offenem Auge quasi durch die Welt und schauen einfach auch, wo es spannend oder interessant sein könnte, wo Leerstellen sind, ne?
Und jetzt Vikonauten haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Also das ist ja ein Kunstwort, wenn ich das richtig sehe. Also können wir das aufklären an diesem heutigen Abend, was das bedeutet?
Ja, das muss man ja gestehen, wie das manchmal mit solchen Kunstworten ist. Das ist so ein bisschen in Bierlaune abends auch entstanden. Aber wir stehen da nach wie vor zu, weil das fast schon so eine Berufsbezeichnung für uns geworden ist. Aber Vikonauten ist die Abkürzung für Visionen, Kommunizieren und Erforschen. Also die Nauten sind so der erforschende Anteil. Und dafür stehen Vikonauten. Und, ja.
Der Name ist kantig genug, um gut zu funktionieren.
Ja. Also man kann gut sagen, ich bin ein Vikonaut und insofern.
Ja, passt auf, das. Auf jeden Fall. Ne? Also wenn man sich das so, das bleibt hängen auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ne? Das hat so einen Wiedererkennungswert. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass man diese Führung übers Volkshochschulprogramm, glaube ich, bewirbt.
Das müsste man fast andersrum sagen. Damit haben wir im Grunde genommen gestartet. Also die ersten Führungen, die so gemacht wurden, liefen ausschließlich, fast ausschließlich über die Volkshochschule. Und das ist eigentlich erst so in den letzten 4 bis 5 Jahren, dass wir weit darüber hinaus noch Angebote machen.
Ganz am Anfang lief das anders. Ganz am Anfang, bevor die Volkshochschule auf den Plan kam, war das so, dass wir Touren entwickelt haben. Und dann lief das zum Beispiel bei mir zu Hause über einen Anrufbeantworter beziehungsweise übers Telefon. Dann war das tatsächlich so, dass dann da plötzlich an einem Wochenende, als es veröffentlicht war, dann mehrere hundert Leute angerufen haben und das Telefon und ich völlig überfordert waren damit, das zu bewerkstelligen. Und das ging nicht. Und dann haben wir uns quasi Strukturen gesucht auch und sind Kooperationen eingegangen, wie man das administrativ besser verwalten kann. Da ist die Volkshochschule natürlich bestens aufgestellt, eben weil die es gewohnt sind, dann Anmeldeprozedere mit, wenn wir große Veranstaltungen machen, mit 400-500 Leuten eben mal am verlängerten Wochenende auch entsprechend zu bewerkstelligen.
Und das heißt aber dann 400-500 Leute in verschiedenen Formaten und eine Führung hat im Regelfall dann 20-30 Teilnehmer, oder?
Das sind unsere großen Tourblöcke, zweimal im Jahr, in der Regel ein langes Wochenende, also oftmals Donnerstag bis Sonntag und jeden Tag 4 Touren. Das war so das, was wir in der Vergangenheit auf jeden Fall sehr stark gemacht haben. Pro Tour 20 bis maximal 24 Teilnehmer. Also so kommt man dann eben bei 4 Tagen auf gut 400 Leute, die dann mitlaufen in einem Tourformat. Also es gibt dann die Kasseler Unterwelten zum Beispiel oder ein anderes Format ist drunter und drüber von uns. Das ist das, was wir in den letzten Jahren regelmäßig angeboten haben.
Aber zusätzlich zu den Formaten bieten wir eben noch Führung für Schulklassen an, regelmäßig und auch für gebuchte Gruppen. Wir machen Sonderveranstaltungen zu Jahrestagen, zu Jubiläen, zu ganz verschiedenen Anlässen und wir machen auch immer wieder Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen, mit Künstlern, mit Museen und entwickeln eben auch Neues, ständig.
Ich habe schon hin und wieder mal gehört, dass Leute gesagt haben, da wollte ich immer mitmachen, aber die waren schon immer voll.
Das ist für uns eine luxuriöse Situation. Ja. Ja, wir dürfen sozusagen vor ausgebuchtem Haus spielen, das ist ganz angenehm eben, aber manchmal ist es doof natürlich, wenn jemand wirklich mitgehen möchte und es geht eben nicht. Das betrifft diese Einzelteilnehmerveranstaltungen. Das sind die Veranstaltungen, die in diesen 2 Blöcken, wie wir eben beschrieben haben, 2-mal im Jahr stattfinden und da die recht beliebt sind und da die Teilnehmerplätze eben auch begrenzt sind, ist es tatsächlich so, dass das recht schnell ausgebucht ist. Ist für uns aber insofern gut, dass wir da eine feste Grundlage haben, auch damit entsprechend kalkulieren zu können, weil die Touren tatsächlich auch sehr aufwendig inszeniert sind. Wir kooperieren da mit einer Vielzahl von Kulturschaffenden und inszenieren diese Touren mit Schauspiel, Kunst, Video, Audio, Rauminstallationen. Und da steckt schon teilweise eine recht aufwendige Logistik und auch eine Menge Leute dahinter. Das muss alles irgendwo bewerkstelligt werden. Ne?
Und wenn man jetzt, also ich war selber schon mal neulich mit bei einer Führung, also da ging es los im Hochbunker in der Friedrich-Engels-Straße, dann Felsenkeller Kölnische und dann zum Viktoria-Bunker. Also das waren 3 Stationen, die man nicht unterirdisch sozusagen durchgängig begehen kann, sondern dann eben auch mal wieder ein Stück über die Straße und dann rein. Und klar, da ist war viel vorbereitet, ne? Und man kommt dann irgendwo hin und dann ist da Licht und dies und jenes. Also was ist denn da noch drumherum, wenn man da an Vorbereitung tätig werden muss vorher?
Es hängt so ein bisschen vom Tourformat ab, das ist das eine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo Sie dabei waren, aber natürlich, es gibt den Felsenkeller zum Beispiel in der Kölnischen Straße, den wir zwar betreten dürfen, aber wo wir keine Dauerinstallation drin haben. Das heißt, wir müssen da vorher die Scheinwerfer reinschleppen, wir müssen die anschließen. Wir haben im Viktoria-Bunker in der Regel in einen Raum ganz viele Kerzen aufgestellt, die müssen vorher angezündet werden. Also für die normale Tiefgängetour, so heißt es bei uns, bei der Tiefgängetour ist es so, dass wir so eine gute Stunde Vorbereitung in der Regel haben, bevor die Tour eigentlich starten kann. Wenn wir von den großen Tourformaten sprechen, sowas wie Drunter und Drüber oder die Kasseler Unterwelten, was über die Volkshochschule läuft, da sind wir unter Umständen 3, manchmal 4 Tage mit Vorbereitung, volle Tage beschäftigt. Ja,
also, da sehen die Installationen dann auch ein bisschen anders aus.
Die sind dann noch aufwendiger. Also Wenn wir weit runter und drüber den Martinskirchturm zum Beispiel mit bespielen, dann ist in der Martinskirche, der wird von uns neu ausgeleuchtet. Da gibt es Lichtinstallationen drin, da gibt es Soundinstallationen drin. Das muss alles reingeschafft werden. Und wer schon mal im Martinskirchturm weiß, das sind viele Treppenstufen. Und das ist nicht so ganz einfach zu handeln, das da alles auch reinzubekommen. Und auch die anderen Orte. Es gibt einen Ort in der Kasseler Innenstadt, einen Keller, wo wir dauerhaft mittlerweile zum Glück eine Trümmerschuttausstellung drin haben, aber bis wir die da drin hatten, das hat eine ganze Weile gedauert, weil eben das viele Kleinteile sind, die dort als Installation, als Kunstinstallation im Grunde genommen in dem Keller verteilt worden sind.
Jetzt haben wir vorhin gehört, seit wann gibt es denn das genau? Ne? Irgendwann ging das mal los. Ne? Und Sie haben es ja gesagt, erstmal dann irgendwie auf einen Anrufbeantworter zu Hause gesprochen, dann Strukturen gesucht. Wann waren so die Premiere?
Also die Initialzündung war im Prinzip 2005. Kam es zu der Bespielung von dem damaligen Altmarktbunker, Hochbunker Fliegengasse am Altmarkt. Heutiges Finanzzentrum. Da hat eine Mitveranstalterin, die Lola Meyer, ihre Diplomarbeit präsentiert, wie viel gebauter Krieg steckt in der Stadt. Und im Rahmen dessen haben wir historische Führungen veranstaltet, auch in Kooperation mit dem Stadtmuseum, mit verschiedenen Künstlern und haben diesen Hochbunker bespielt. Und da kam die Idee auf, sowas kann man verstetigen, sowas kann man dauerhaft machen. Das Thema ist so spannend, das kann man ausbauen. Und dann haben wir angefangen, die ersten unterirdischen Stadtführungen zu initiieren. Das lief mehrere Jahre lang auf verschiedenen Routen, sind wir da gegangen und haben tatsächlich eine ganze Vielzahl von Orten bespielt. Insgesamt, wir sind es mal neulich durchgegangen, eben sind es bestimmt über 40 Orte, die wir im Laufe der Jahre bespielt haben. Und bespielt heißt tatsächlich, sind die nicht nur begangen eben im Rahmen von historischen Führungen, sondern wir haben tatsächlich was mit diesen Orten gemacht und haben da Installationen angebracht, haben da Schauspiel stattfinden lassen und haben diese Orte aufgegriffen und weiterentwickelt, letztlich auch ein bisschen in die Zukunft weitergedacht.
Und wenn man jetzt auf der einen Seite macht man jetzt erstmal, man inszeniert und so weiter, und was machen diese Orte mit den Menschen, die diese Orte dann besuchen? Kann man so pauschal vielleicht gar nicht sagen, aber wahrscheinlich gibt es eine Brandbreite an Erfahrungen, die es ja da auch gibt.
Die Inszenierung ist ja kein Selbstzweck. Die ist ja nicht dazu da, quasi da das Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, sondern das machen wir aus einem bestimmten Grund. Und zwar auf der einen Seite so, um diese Orte noch stärker zum Klingen zu bringen, um quasi deren ortsspezifische Geschichten auch noch stärker herauszuarbeiten. Und manchmal machen wir eben exakt das Gegenteil auch, dass wir eine Inszenierung ganz bewusst an einem Ort einsetzen, um mit der eigenen Erwartungshaltung komplett zu brechen. Weil man hat ja so, wenn man einem Thema oder auch einem Ort entgegentritt, eben, dann hat man eine gewisse Erwartung, was da jetzt vielleicht passiert, was einem da widerfährt, worum es jetzt gehen könnte. Und genau das eventuell nicht zu veranstalten, sondern etwas anderes, das glauben
wir. Haben Sie ein Beispiel dafür, damit man das ein bisschen greifbarer kriegt? Also das hört sich jetzt wie als würde man über Theater sprechen, und wir glauben, wir müssen das ein bisschen konkret machen. Ne? Also so, wenn man sagt, ja, bei welcher Führung findet das dann wie statt?
Ja, wie Tom eben gerade gesagt hat, zum Beispiel Martinskirchturm. Ne? Also man geht da so einen Turm hoch und befindet sich irgendwann in schwindelerregenden Höhen, und wir setzen dann da eine Unterwasserinstallation rein. Eben der ganze Turm ist geflutet mit Nebel und mit Sound, und da schwimmt ein riesiger Hai durch eben, und plötzlich hat man dann was man an diesem Ort auf gar keinen Fall erwartet und was total damit bricht eben, aber einen ganz anderen Blick auch einfach auf das scheinbar Bekannte ermöglicht dadurch. Und darum geht es uns eben auch, ne? So die Blickverschiebung, die Perspektivverschiebung zu ermöglichen.
Wir versuchen ja an diesen Orten durchaus natürlich die Originalgeschichte und die Originalgeschichten, die an dem Ort stattgefunden haben, herauszufinden und die eben einem breiten Publikum zu präsentieren. Und wenn das in irgendeiner Form funktioniert, versuchen wir da natürlich auch die etwas abwegigeren Geschichten vielleicht zu finden. Und bei Martinskirchturm, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, war für uns irgendwann mal ganz toll, dass wir einfach festgestellt haben, dass ausgerechnet so ein Kirchturm ganz viele Tiergeschichten innehat. Also sei es nun der Türmer, der Kaninchen gezüchtet hat irgendwo unterm Dach, oder ein Küster, der angeblich, das ist keine verbürgte Geschichte ausnahmsweise, angeblich Ferkel gehalten hat auf dem Gewölbedach. Da Kirche. Das ist natürlich toll und das zieht sich wie so ein roter Faden so ein bisschen durch den Kirchturm. Und in diesem Fall beim Runtergehen brechen wir dann an der Stelle mit dem historisch Verbürgten, indem wir was Eigenes reinbringen und etwas, womit man gar nicht rechnet. Also Tiere sind schon außergewöhnlich genug, aber dann ein Hai, da rechnet einfach keiner mit. Ja.
Oder an einem anderen Ort, in einem Felsenkeller wiederum, um ein bisschen in die Tiefe zu denken, da machen wir Eisinstallationen. Diese Bier- und Eislagerkeller sind ja entsprechend auch genutzt worden. Und an einem speziellen Ort, da ist es so, dass da regelmäßig wir mit einem Eiskünstler zusammenarbeiten und der bringt da Eis rein. Und das Interessante ist, während wir diese Kooperation geschlossen haben, hat sich in diesem speziellen Fall herausgestellt, dass der Urgroßvater dieses Eiskünstlers einer von denjenigen war, die zuständig waren, in historischer Zeit eben genau diese Felsenkeller mit Eis zu beschicken, als sie eben noch in Betrieb waren. Und das solche Sachen, die sich manchmal scheinen sich da so Kreise zu schließen und man hat es gar nicht beabsichtigt eben, aber oftmals beabsichtigen wir es auch tatsächlich, sowas herzustellen.
Und das hat sich dann bei den Recherchen rausgestellt,
dass es da so eine biografische Linie gab. Genau. Und dass so die Familientradition dann plötzlich in künstlerisch abgewandelter Form eben aber genau am gleichen Ort wieder fortlebt und dass man plötzlich da eine ganz starke Anknüpfung an die Vergangenheit hat oder Vergangenheit und Gegenwart sich auf ganz besondere Art und Weise berühren plötzlich.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir machen eine kleine musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zurück im Stadtlabor. Geschichten hautnah ist heute unser Thema mit Tom Gudella und Bernd Tappenbeck von den Vikonauten. Wir haben jetzt schon in dem ersten Block einiges gehört, was Sie so erforschen in Anführungszeichen. Wir waren gerade bei einem Felsenkeller, wo eben auch künstlerisch dann mit Installationen gearbeitet wird. Jetzt die Felsenkeller sind ja unmittelbar verknüpft, das habe ich gelernt bei einer der Führungen mit der Geschichte des Bierbrauens an diesem Ort, ja. Und können wir da vielleicht nochmal eine kleine Runde drehen, also wie man das eigentlich gemacht hat und wie man so einen Felsenkeller benutzt hat, damit man Bier kühlen konnte?
Die Kasseler Felsenkeller haben tatsächlich eine ganz lange Tradition, weniger zum Bierbrauen, sondern vor allen Dingen zum Bierlagern. Die eigentlichen Brauereien sind nicht die Felsenkeller, sondern die haben sich meist an anderer Stelle befunden. Die Felsenkeller sind tatsächlich da, eben das Bier reifen zu lassen in Gärkellern oder auch das Bier einfach nur bei entsprechender Temperatur zu lagern. Und die Geschichte der Kasseler Felsenkeller fällt grundsätzlich so in eine Zeit Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Da ist das Gros der Felsenkeller entstanden. Den letzten Felsenkeller, den wir tatsächlich neu entdeckt haben, ist es neulich mal durch die Presse gegangen. Wir sind zufälligerweise eigentlich drüber gestolpert. Wir haben was ganz anderes gesucht und plötzlich standen wir im Felsenkeller. Der fällt wahrscheinlich ein bisschen aus dem Rahmen, weil der nicht aus kurhessischer Zeit mutmaßlich stammt, sondern eben noch ein jüngeres Beispiel ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts.
Und jetzt, wenn Sie sagen, Felsenkeller entstanden, also ist das was man herstellen kann oder findet man einfach eine Struktur vor und baut dann da drin rum?
Je nachdem. Also hier in Kassel war es so, dass so die ersten Felsenkeller für Bierlagerung im Weinberg reingetrieben worden sind und das ist schnell unter den drei großen Brauern aufgeteilt gewesen, aber der Bedarf nach Bier wurde mehr und dann sind viele an den sogenannten Kratzenberg ausgewichen. Kölnische Straße, das ist eher bekannt hier in Kassel. Und am Kratzenberg hat man zum Teil Strukturen vorgefunden, die schon bestanden haben, weil dort Kalkbrennereien ansässig waren. Das heißt, da wurde Baumaterial abgebaut und so waren ein Teil dieser höhlenartigen Strukturen quasi schon angelegt und die sind dann von Brauern quasi weiter ausgebaut worden, aber zum Teil auch neu angelegt worden. Also das gab es da oben natürlich auch. Und gerade am Kratzenberg, das ist so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse, wenn man da mal genauer nachguckt. Da gibt es doch eine ganze Reihe an Felsenkellern, die dort reingetrieben worden sind.
Können wir den Kratzenberg mal kurz verorten?
Der Kratzenberg.
Kölnische Straße habe ich eben schon gehört, aber wo, welche Höhe genau?
Hangkante Kölnische Straße beginnt, wenn wir von der Stadt her gucken, im Gebiet des Hauptbahnhofs und der Höhenzug, der ansteigt bis zum Bereich des Tannenwäldchens ungefähr. Das ist der Kratzenberg. Und der als Berg ja kaum wahrnehmbar ist, zumindest von Stadtseite eben, aber wenn man von Norden her drauf schaut, dann sieht man, dass da schon ein ganz massiver Kalksteinrücken in der Landschaft steht.
Und wenn man dann jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, also plötzlich hat man das Thema Felsenkeller, dann kommt das Thema Bier irgendwo dazu. Also das heißt, ich vermute mal, dass man auch sehr viel lernt bei den Recherchen, die dann, also die damit zusammenhängen, ne? Weil sie erklären ja dann auch viel dazu, oder das ist ja auch, also sie haben ja gesagt, dass sie Geschichte halt auch authentisch und wahrheitsgetreu sozusagen wiedergeben wollen. Und das muss ja dann auch erstmal selber sozusagen für sich selber urbar gemacht werden, ne? Dieses Wissen.
Wir versuchen das sehr fundiert zu recherchieren tatsächlich und legen auch wirklich größten Wert drauf, eben, dass das, was wir erzählen, eben kein Klamauk ist. Auch wenn wir an manchen Stellen eben ganz bewusst ein bisschen mit Inszenierung auch die Stellschraube überdrehen eben und wirklich mit den Orten auch bereit sind zu spielen. Aber gehen da ganz, ganz fundiert vor und wir arbeiten auch immer wieder mit Historikern zusammen und holen uns entsprechend fachlichen Rat ein, sind in der Fachliteratur, machen uns schlau, sind in Archiven unterwegs. Und
ist das dann, ich meine, findet man die Infos dann hauptsächlich in Kassel oder sind das auch ganz andere Quellen, auf die man erstmal gar nicht so kommen würde?
Also das, was ich zuletzt zumindest so recherchiert habe, das habe ich hier in Kassel tatsächlich gefunden. Also wenn ich bin öfter mal im Stadtarchiv dann zum Beispiel, wo ich mir nach bestimmten Schlagworten eben Sachen raussuche. Da gibt es schon immer mal Querverweise auch auf andere Archive dann zum Beispiel. In Marburg ist relativ viel gelagert, auch von Unterlagen, die hier Kassel betreffen. Aber ich persönlich war da jetzt noch nicht vor Ort. Das, was ich hier in Kassel gefunden habe, hat für uns eigentlich bisher immer ausgereicht. Also das war so meine Herangehensweise bisher zumindest. Ja.
Man muss es sich ein bisschen zusammenpuzzeln, ne? Auch gerade manches findet man auf dem Bauamt, beim Denkmalschutz, eben beim Straßenverkehrsamt, an ganz unterschiedlichen Stellen, Amt für Vermessung, Geoinformationen und das muss man sich wirklich zusammensuchen, eben diese ganzen Informationen. Es gibt nichts Vollständiges, was irgendwo publiziert ist, auf das man zurückgreifen kann, sondern wir müssen uns das wirklich alles erarbeiten.
Und dann entsteht sozusagen irgendwo auch ein Bild davon, was man dann in dieses Format, sagt man ja neudeutsch ganz gerne, überführt, was ich dann sozusagen als Zuschauer oder als derjenige, der eine Tour besucht, quasi dargeboten kriege.
Letztlich ist es so, dass diese Touren genau daraus entstehen. Im Prinzip aus unserem Interesse an den Orten und der intensiven Beschäftigung mit den Orten. Das mündet irgendwann automatisch in Tourformate. Weil wenn wir die Orte entsprechend erforscht haben, die Themen ergründet haben und da was ganz Interessantes bei rausgekommen ist, eben dann ist das der Punkt quasi, wo es lohnt, auch andere daran teilhaben zu lassen.
Also das heißt, es ist nicht so, dass man irgendwie ein Konzept schreibt und jetzt macht man mal die Tour, ne? Das könnte man ja auch tun, sondern irgendwo, also die Auseinandersetzung mit dem Ort ist sozusagen die wesentliche Grundlage, um auch dann zu einer Lösung in Anführungszeichen zu kommen.
Genau, die Themen und die Geschichten, die uns entgegentreten, eben die führen zu diesen Touren. Das ist nicht andersrum. Mhm. Ja.
Und jetzt, wir haben jetzt davon gesprochen, Recherche in Archiven, also viel, viel Arbeit, Puzzlearbeit sozusagen. Jetzt ein Aspekt, der ja noch dazukommt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, das sind ja Zeitzeugen, die Dinge erlebt haben in diesen, an diesen Orten, ne? Und also wie kommen Sie an die dran? Weil, also ich habe selber jetzt im Viktoria-Bunker steht man da unter der Erde und in diesem, haben Sie zitiert, diesem mit Kerzen erleuchteten Raum, und dann hört man ein Interview von einem Mann, der als Kind während der Bombenangriffe da war, und das ist schon ziemlich beklemmend, wenn man sich das wenn man sich das versucht vorzustellen. Und das war ja jetzt nicht einmal in der Nacht, sondern das war ja mehr oder weniger ein Dauerzustand für die. Wie kommen Sie so an diese Leute dran? Oder ist das auch Glück, dass man dann manchmal Leute findet?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Also das Beispiel, was Sie gerade aufgegriffen haben, war tatsächlich Glück, weil wir angesprochen wurden von dem Herrn, als wir gerade an dem ehemaligen Eingang überirdisch zugange waren, und er uns da gesehen hat und natürlich in Erinnerung hatte, aha, das hat irgendwas hier mit dem Viktoria-Bunker zu tun, und dann wurden wir von ihm angesprochen. Der andere Weg ist natürlich, wenn wir einen interessanten Ort gefunden haben, dass wir durchaus auch nachforschen, kann es sein, dass es da noch Leute gibt, die noch leben, die da was Interessantes zu erzählen haben. Also am Königsplatz ein Gebäude, was wir bespielen, wo Herr Dr. Schumann ein Besitzer ist von einem der Gebäude. Den haben wir noch ausfindig machen können, und Der war auch sehr bereit, mit uns ein langes Interview zu führen. Das war natürlich für uns toll. Aber das sind so die zwei verschiedenen Wege. Zum einen guckt man, wen findet man eventuell noch. Aber manchmal ist es tatsächlich auch zufällig. Also wir haben auch oft bei Touren Leute dabei, die uns dann plötzlich hinterher ansprechen. Ja, hier habe ich irgendwas erlebt. Wir machen viel im Druselturm. Ich habe immer wieder Leute bei Führungen dabei, die sich zum Beispiel daran erinnern können, dass es mal diesen Fotografen Thieme gegeben hat, der sein Fotostudio im Druselturm hatte. Also Leute, die sagen, ah, hier habe ich mein Passfoto machen lassen oder mein Führerscheinfoto und das war ganz schön eng da drin. Und das ist natürlich sehr reizvoll, und dann damit irgendwie weiterzuarbeiten, ja.
Also das heißt, wenn die oder ich verstehe es erstmal so, dass sich die Führung dann auch weiterentwickeln, also im Dialog oder mit dem, was noch dazu an Puzzlestücken rangetragen wird.
Genau, das reichert sich immer mehr an, ne? Wie ein Felsenkeller eben, wo zum Beispiel Bodenproben gelagert sind, und dann auf einer der letzten Touren war dann plötzlich jemand dabei, der sagte, Mensch, ich habe hier als Praktikant nach dem Krieg gearbeitet und ich war einer von denen, die diese Bodenproben immer hier in den dunklen Keller steppen mussten und wieder raufholen mussten, und das war eine furchtbare Arbeit, wir haben es gehasst, aber unglaublich, dass es jetzt alles noch da ist, und dann haben wir mit dem gleich einen Termin vereinbart und haben Audio aufgezeichnet und werden das versuchen, in diesen Ort einzubauen quasi, ja. Und den Ort dadurch durch so einen authentischen Bericht eben noch zum Sprechen zu bringen.
Das sind ja Bodenproben, die in Weggläsern eingemacht sind,
mehr das oder weniger. Ort, genau.
Also das ist diese Geschichte, ja. Wo man irgendwie davor steht und denkt, was haben die sich irgendwie gedacht, ne?
Und es ist halt so, ne, wenn man sich so auf den Weg begibt und man sich in so ein Thema vertieft, dann kommt eben auch eins zum anderen quasi, und es ergibt sich so, dass man immer weiterkommt und auf Neues stößt. Das passiert dann einfach. Mhm.
Und dann, klar, man kann sich das gut vorstellen, die Leute trauen sich vielleicht auch nicht, in der großen Gruppe zu sagen, hallo, ich weiß da was, aber dann, also so im Zwiegespräch, wo man dann nochmal dazu kommt. Das, also gerade bei Älteren kann ich mir das gut vorstellen.
Ja. Wir haben regelmäßig auch tatsächlich immer wieder ältere Herrschaften dabei und Zeitzeugen dabei, und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt ist das eine ganz wertvolle Angelegenheit, ne? Unser Publikum, sag ich mal, das teilt sich eh auf in quasi die vielleicht eher älteren Herrschaften, die Geschichtsinteressierten, die auch die fundierten Informationen haben möchten, die den Ort neu erkunden möchten, und auch und auf der anderen Seite genau das Gegenteil eigentlich oder ein ganz anderer Ansatz. Viele junge Leute, die wir auch haben, die das Abenteuer auch reizt und die Inszenierung und der etwas andere Blick auf die Geschichten. Da haben wir sind wir quasi breit aufgestellt und haben da quer durch die Bevölkerung alles dabei.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir sind gleich nach einer kleinen musikalischen Pause zurück im Stadtlabor. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. Geschichten hautnah ist heute unser Thema. Tom Gudella und Bernd Tappenbeck von den Vikonauten sind bei uns. Und wir haben jetzt schon viel gehört über Orte in Kassel. Und ein Thema ist ja auch, wenn man in der Unterwelt in Anführungszeichen unterwegs ist, das Thema bedrohte Orte. Ja, also wir hatten gerade über den Eingang zum Victoria-Bunker gesprochen, der ja, als ich das erste Mal bei so einer Tour mit war, noch auf einem Grundstück lag, wo jetzt eine riesige Baugrube ist, und wo es dann Gott sei Dank die Möglichkeit gab, das irgendwie anders zu organisieren auch so. Und wie stellt sich das für die Unterweltforscher dar?
Speziell auf den Victoria-Bunker bezogen hatten wir tatsächlich großes Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt, als der eben erwähnte Eingang verloren gegangen ist durch die Bautätigkeit, da wir auf der anderen Straßenseite den alten Luftschutzzugang aus dem Zweiten Weltkrieg haben wieder öffnen können und das alte Treppenhaus wieder freilegen können, um den Zugang weiter zur Anlage zu gewährleisten, was durchaus schon relevant ist, dass es sich auch um eine denkmalgeschützte Anlage handelt und Zugänglichkeit mit Erhalt in engem Zusammenhang zu sehen ist. Ja, da war die Situation, dass durch den Bau einer Tiefgarage und Teilstrukturen des Kellers verloren gegangen sind tatsächlich. Da hat die Stadt einen Kompromiss eingegangen eben und hat da den Bau einer Tiefgarage genehmigt. Aber zur Auflage gemacht, dass die Kernbereiche des Kellers nicht angetastet werden. Und man hat deswegen, um diesen Baukörper ordentlich im Untergrund zu verankern, eine Pfahlgründung vorgenommen und große Bohrpfähle gesetzt. Aber wie das so ist, wenn man es mit Strukturen unten zu tun hat, die sich so den Normwerten widersetzen, ist was schiefgegangen und da wurde ein Gurtbogen angebohrt und da ist Beton, massig Beton in den Keller reingelaufen und die alte Treppe, durch die wir immer in diesen Keller gekommen sind, wurde verschüttet. Ein weiterer Raum wurde zugedrückt durch die Geröllmassen, die in den Keller eingedrungen sind. Und ja, wir haben da mit einem größeren Verlust zu kämpfen, eben als das ursprünglich vorgesehen war. Schnell können Tatsachen geschaffen
sein. Nochmal, um das zu verorten. Also wir reden hier so selbstverständlich über den Viktoria-Bunker, die Bürgermeister-Brunner-Straße. Heutige Bürgermeister-Brunner-Straße hieß mal Viktoria-Straße und war sozusagen die repräsentative Straße, die vom Hauptbahnhof in das Hohenzollernviertel, also auf die Hohenzollernstraße führte. Ne? Mhm. Und daher der Name Viktoria-Bunker und besagtes Grundstück liegt ja, ja gegenüber der Engelsburg. Heute, ne? Also genau. So auf dieser ja jetzt Ecker nicht mehr
im Weg im Grunde genommen, ne?
Weg, genau, also weil für viele ist das nicht, also so, das ist so ein bisschen ja gar nicht so klar, ja. Wenn man an solche Strukturen andockt und den Viktoria-Bunker zu nennen, war damals ja eine relativ naheliegende Geschichte und mir hat sich das erst erschlossen, als ich da meine Führung für die Friedrich-Ebert-Straße vorbereitet habe, wo ich eben auch auf alten Plänen dann die Straßennamen und alles gesehen habe, ne? Und das heißt ja unterm Strich, wenn dieser glückliche Umstand nicht da gewesen wäre, dass man auf der anderen Seite was gefunden hätte, hätte man möglicherweise keinen Zugang mehr in diesen Viktoria-Bunker gehabt und vorbei.
Ja, es war eigentlich vorgesehen, dass eine Bodenklappe eingebracht werden sollte, eben im Bereich der Tiefgarage, eben um die Anlage noch zugänglich zu halten, aber das ist zumindest nicht geschehen.
Und ich denke, dass wir relativ sicher dann raus gewesen wären. Also es ist ja unwahrscheinlich, dass wir dann Zugang durch das Gebäude, durch die Tiefgarage bekommen hätten, um mit Gruppen diesen Ort zu betreten. Also diese Klappe wäre quasi nur eingebaut worden, um städtischen Mitarbeitern den Zugang zu ermöglichen, um die Statik zum Beispiel zu prüfen und zu gucken, ist da doch irgendwas im Laufe der Zeit einsturzgefährdet. Aber die öffentliche Begehbarkeit dieses Ortes, die wäre damit aufgehoben gewesen, wenn wir den zweiten Eingang nicht hätten öffnen können.
Und das ist uns ja ein wichtiges Anliegen, auch eben tatsächlich diese Orte zugänglich zu machen und zugänglich zu halten auch. Und letztlich ist auch die öffentliche Wahrnehmung, auch die wertschätzende Wahrnehmung, Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt ein Bewusstsein entsteht, eben diese Orte auch der politische Wille nachhaltig entsteht, diese Orte weiter zu erhalten. Und wir glauben schon, dass wir durch unsere Arbeit, durch unsere Führungstätigkeiten, aber auch durch unser ganzes ehrenamtliches Engagement, was in diesen Bereich einfließt, nicht unmaßgeblich dazu beitragen können, solche Strukturen auch zukünftig zu erhalten, indem wir einfach auch den Fokus drauf richten und diese Orte bekannt machen.
Ja, man könnte jetzt auch hergehen und sagen, naja, wir sind froh, ne, dass sich Kassel so dynamisch entwickelt. Ne, das ist ja, also da gibt es ja auch, das ist ja die Lesart auch, die offizielle. Ne, also wenn man dann irgendwie, wenn diese Rankings gefeiert werden, wo Kassel eine der dynamischsten Städte ist und was sich dann ja letztendlich niederschlägt, genau in dem, dass eben in diesen begehrten Lagen Projektentwickler Immobilien machen wollen, bauen wollen, weil sie sich einfach super vermarkten lassen. Ja, und ist das, ich meine, wir haben jetzt das Beispiel dort angesprochen. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht das einzige Beispiel, oder?
Nein, es gibt viele Beispiele, aber Projektentwicklung kann so oder so aussehen. Das kann ganz unterschiedlich laufen. Ne? Also das kann, ich sag's mal jetzt ganz plakativ eben, das kann natürlich eine Investorenheuschrecke sein quasi, die versucht eben das Maximum aus dem Quartier rauszupressen. Das kann aber auch ganz behutsames und sensibles und historisch bewusstes Bauen im Bestand sein, was wir sehr begrüßen. Letztendlich die Entwicklung der Stadt ist was auch in unseren Augen positiv ist. Und das Thema Nachverdichtung oder Innenentwicklung von Quartieren ist was aus unserer Sicht der Stadt zuträglich ist. Aber eben mit dem entsprechenden Bewusstsein, was ist eventuell an schützenswerter Bausubstanz nicht nur oberirdisch, sondern eben auch zum Beispiel unterirdisch zu beachten gilt. Da hatten wir letztes Ostern zum Beispiel ein Beispiel, wo auch im Bereich des Kratzenberges und zwar an der Kölnischen Straße 130, wo jetzt der Neubau gerade fertiggestellt wurde, quasi nach der Einmündung Schenkendorfstraße, Ecke Querallee, genau. Sich auch da ein alter Felsenkeller unterirdisch befand, der auch sogar im Denkmalkataster entsprechend eingetragen war, allerdings unter Lessingstraße, Lessingstraße 1, weil da der Zugang herrschte. Und offenbar war niemandem tatsächlich bewusst, um welche Ausdehnung es sich tatsächlich bei dem Keller handelt. Denn dieses ganze Quartier ist ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts da entstanden. Die Straßen, die gab es alle vorher überhaupt nicht. Und wenn man sich die Urkatasterkarten anschaut, dann sieht man, dass die ganzen Gemarkungen auf dem Kratzenberg durchlaufend sind und bis an die Kante der Kölnischen Straße ranstoßen. Und so war es da auch. Das ursprüngliche Grundstück, das in seiner heutigen Form zweigeteilt ist, in zwei Grundstücke aufgeteilt ist, war vorher eins. Und der sich darunter befindliche Felsenkeller unterführte auch natürlich das gesamte Grundstück. Das war aber nicht bekannt. Und auch da war es so, dass der Bau einer Tiefgarage genehmigt wurde. Wir hatten aber Kenntnis um die Existenz des Kellers, weil wir bereits drin gewesen sind und konnten da in allerletzter Sekunde intervenieren und mit Hilfe des Denkmalschutzes, beziehungsweise das ist ja eine Aufgabe des Denkmalschutzes, der Denkmalschutz hat dann aufgrund unseres Hinweises ein Baustopp verhängt und die Baustelle musste erstmal lahmgelegt werden, weil die kurz davor waren, mit schwerem Baugerät, mit Baggern in diese riesigen Hohlräume einzubrechen.
Also das hätte eine richtige Katastrophe sozusagen geben können. Das
war kurz davor. Also tatsächlich so ganz plakativ kann man sich das vorstellen, dass der Bernd quasi kurz bevor der Bagger da eingebrochen ist, da war, der hatte den Eiskeller schon angestochen. Der war am Grube ausheben und man konnte schon ein kleines Loch erkennen. Das war dem Baggerfahrer nicht so bewusst. Wir wussten, was da unten drunter ist und einmal mit der Schaufel noch weiter reingestoßen, wäre der ganze Bagger 10 Meter runtergerauscht.
Stopp, wir müssen sofort aufhören eben, ne? Und ihr müsst jetzt stoppen. Und das wurde sehr, als sehr lästig empfunden, weil ich sehr stark
interveniert habe. Wie haben die darauf reagiert? Also die Leute, also waren die dann hinterher zu wenigstens froh und haben gesagt, danke Jungs?
Ja,
hinterher.
Ja. Als dann klar war, was sich darunter befindet und wie groß die Gefahr tatsächlich war, die hatten schon die Markierungen gesetzt und wollten einen Kran aufstellen, direkt über einem der Kellerhohlräume, Schwerlastkörper, der wäre da eingebrochen und umgeschlagen auf die benachbarten Häuser, Straßenräume gestürzt, wer weiß, was da passieren konnte. Die kamen tatsächlich danach an, Architekt und Bauherr, und haben uns die Hand geschüttelt und haben gesagt, gut, die mussten jetzt Baustopp und Statik nachberechnen und erstmal alles Reset und alles neu. Aber die haben sich tatsächlich mit Handschlag bedankt, weil wir möglicherweise verhindert haben, dass da Personen schwer zu Schaden gekommen sind. Eben, ne? So leicht kann es gehen, eben aus Unwissenheit, dass sowas passiert. Sowas kann an anderer Stelle auch ganz bewusst in Kauf genommen werden, dass man, wenn erstmal Tatsachen geschaffen sind und so eine Struktur weg ist, also wir haben die Berichte von verschiedenen Bauunternehmern, dass man natürlich allenthalben, wenn man irgendwo im Untergrund in der Stadt gräbt, immer wieder auf Keller, Gangstrukturen stößt. Und die normale Vorgehensweise ist, mach bloß weg, damit es keiner sieht. Na, weil alles andere bedeutet Kosten, bedeutet eventuell ein vollkommenes Umdenken des Projekts, was da gerade läuft. Und deswegen sind wir da ganz sensibilisiert. Und sobald irgendwo ein Loch ist im Boden eben, dann müssen wir da reingucken und uns vergewissern, dass das auch in Ordnung geht.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Wir machen noch eine kleine musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zurück im Stadtlabor. Geschichten hautnah mit den Vikonauten ist heute unser Thema. Kassel unterirdisch ist vielleicht auch so ein Thema, wo wir jetzt viel über solche Strukturen gesprochen haben, ne? Oder auch, ja, Dinge, die verloren gehen können oder auch unbewusst da sind, wo man mal eine Katastrophe verhindern kann, so wie wir es eben gerade gehört haben. Was sind denn so die Perspektiven? Was haben die Vikonauten noch so für Pläne für die Zukunft? Woran arbeiten sie gerade? Gibt es da Dinge oder sind sie so gut ausgelastet mit denen? Und wir haben ja gehört, dass da wirklich viele, viele Leute kommen, dass man gar nicht so richtig dazu kommt, weil man muss ja auch die persönlichen Ressourcen, also niemand von ihnen kann davon leben, das ist ja eher ein ambitioniertes Hobby.
Ja, es ist schon mehr als Hobby, auf jeden Fall, deutlich mehr. Also in meinem Fall ist es das allemal eben, ich mache auch sonst ja Stadt- und Museumsführungen und das ist schon Berufung, das will ich schon so sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir beide im Kern eben das Projekt leiten und versuchen, in entsprechende Richtungen zu führen, haben zum Glück auch einige Unterstützung und Honorarmitarbeiter, die mit uns Führungen veranstalten, Sonderveranstaltungen durchführen und ganz ambitioniertes Team.
Vom Fieber mit angesteckt, würde ich fast sagen.
Ja, ja. Die mitfiebern mit uns. Aber tatsächlich sind wir im Moment an einem Punkt auch, wo wir uns breiter aufstellen müssen eben und auch breiter aufstellen wollen. Also es ist schon in der Vergangenheit so gewesen, dass wir eine Vielzahl von Kooperationen eingegangen sind eben mit verschiedenen Institutionen, mit Künstlern, mit Kulturschaffenden. Aber gerade steht bei uns auch auf der Agenda in diesem Forschungsbereich, also quasi machen Stadtführung, das ist so ein Aspekt, aber ein anderes Thema ist tatsächlich, dass wir anfangen, Anlagen zu erforschen, besonders unterirdische Anlagen eben im Stadtgebiet und auch beginnen wollen, diese tatsächlich entsprechend zu dokumentieren und das auch zu veröffentlichen. Und das ist tatsächlich ein sehr ambitioniertes Unterfangen, weil wir sprachen schon drüber, die Quellenlage ist desaströs und man muss es sich zusammenpuzzeln. Und da sind wir gerade an dem Punkt, wo wir drüber nachdenken, tatsächlich sowas wie eine eigene Forschungsgruppe, Arbeitsgruppen zu initiieren, eben die so themenspezifisch eben sich noch weiter in solche fachlichen Richtungen einarbeiten können. Weil alles kann man tatsächlich nicht alleine machen, ja. Eben. Ne?
Und ich sag mal, gibt es, wenn man das jetzt mal, wir haben ja jetzt nur über Kassel gesprochen, ich vermute mal, dass es dann auch wieder Netzwerke gibt in anderen Städten, wo es auch solche Leute gibt, die so ein Faible für solche Dinge haben.
Ja, die gibt es unbedingt. Also wir hatten schon öfter Kontakt mit den Berliner Unterwelten zum Beispiel, die das ja auch schon seit vielen Jahrzehnten betreiben. Berlin ist selbstverständlich eine vollkommen andere Größenordnung hier wie Kassel, aber dort gibt es auch einen entsprechenden Verein, eben die Berliner Unterwelten, die das ähnlich ambitioniert vorantreiben und die auch nach einem ganz ähnlichen Muster arbeiten. Also die haben zum einen diese Führungen an den abwegigen unterirdischen Orten, aber auf der anderen Seite ist bei denen die Forschung steht da auch ganz stark mit im Fokus, um eben Geschichte aufrechtzuerhalten, neue Erkenntnisse zu veröffentlichen und ähnliches.
Ein weiterer Aspekt, an dem wir arbeiten, ist tatsächlich auch der Aufbau von musealen Ausstellungen an diesen Off-Orten und wir sind da gerade auf dem Weg, auch mit verschiedenen städtischen Institutionen, unter anderem auch dem Stadtmuseum und dem Stadtarchiv, Kooperationen einzugehen und zu schauen, wie man wie sich Museum anders im Stadtraum verorten kann eben und wie auch in Anführungszeichen unsere Off-Orte eben nützlich sein können eben, um entsprechend auch museal darin zu arbeiten.
Das hat ja auch schon stattgefunden. Also wir haben jetzt gerade zur 600-Jahr-Feier des Druselturms hier in Kassel, eines der ältesten Bauwerke, haben wir eine Veranstaltung zusammen mit dem Stadtarchiv und dem Stadtmuseum gemacht. Und es war ganz toll, dass das Stadtmuseum gesagt hat, wir stellen dort die Kamera des Fotografen Thieme aus. Und wir haben also die Kamera an den Originalschauplatz sozusagen zurückbringen können dadurch. Und an den Ort, wo Herr Thieme mit dieser Kamera Fotos von Kasseler Einwohnern gemacht hat. Und das war ganz, ganz stark dieses Wochenende mit dieser kleinen Ausstellung, die vor allem eben den Fotografen gewidmet war. Mhm.
Und jetzt, ich habe ja vorhin 40 Orte, habe ich vorhin mal gehört, die mhm. also schon in unterschiedlicher Art und Weise ja angegangen worden sind jetzt von Ihnen. Also gibt es so etwas wie eine Topografie, dass man das irgendwie halt auch dokumentiert hat oder dass man das sieht? Also wie, wenn man jetzt, also man kann ja, bis man diese 40 Orte als Bürger gesehen und besucht hat, ne, mit den Führungen, die ja sehr, sehr ausgebucht sind, das dauert dann eine Weile im Zweifelsfall. Also ist das auch so ein Thema? Also irgendwo, ich meine, heutzutage, also in Zeiten von Internet, ist es ja vergleichsweise, ist es viel Arbeit, aber es ist vergleichsweise einfach, weil man das verfügbar machen kann, wenn man es will.
Die 40 Orte, das hat sich über die Jahre so ergeben, dass wir auf diese erstaunliche Anzahl gekommen sind. Aktuell ist es so, dass wir im Rahmen von unseren Formaten, die wir anbieten, 8 Orte bespielen, dauerhaft bespielen und oder immer wieder und regelmäßig bespielen. Da gibt es unterschiedliches Dokumentationsmaterial, aber wir haben ein bisschen was auf unserer Internetseite auch eingestellt, eben, dass man da mal einen Eindruck bekommt. Aber wir möchten das eigentlich noch in einer anderen Qualität aufarbeiten eben und nicht nur da eine Fotogalerie ins Internet irgendwo stellen, sondern tatsächlich das auch mit entsprechenden Sachinformationen und Ortsinformationen verknüpfen eben. Und das ist was in Richtung Arbeitsgruppe Dokumentation und auch Publikation hineinreicht eben. Das ist so eine Baustelle, die wir in Zukunft angehen wollen. Das steht bei uns auf der Agenda. Auch Filmdokumentationen zum Beispiel.
Aber ich meine, so diese Lebendigkeit bei den Führungen, die ist, glaube ich, durch nichts zu ersetzen, oder?
Auf keinen Fall. Also das ist das Erlebnis, was man dann einfach mitnimmt. Und das ist das, was, glaube ich, auch, zumindest was wir als Resonanz auch immer bekommen, das reizt natürlich am allermeisten. Ja? Also diese Inszenierung, die Art, wie wir das präsentieren, die Art, wie wir das rüberbringen. Da kommen auch Rückmeldungen von jungen Leuten, die vielleicht mit Kassel erstmal nicht so viel anfangen können, also Studenten zum Beispiel, die sagen, oh, mir ist jetzt vieles hier auch viel plausibler plötzlich, ja? Also was mit dieser Stadt überhaupt los ist, einigen wird der Zugang zur Stadt dadurch auch erleichtert tatsächlich, und das kann man, glaube ich, nicht einfach nur durch Internetveröffentlichungen oder Buchveröffentlichungen vermitteln, das muss man erlebt und angefasst haben.
Da sind wir sehr zurückhaltend, was Veröffentlichungen angeht, eben um den Leuten auch tatsächlich die Möglichkeit des direkten Erlebens nicht vorwegzunehmen.
Und ich sag mal, wir haben jetzt, vielleicht machen wir nochmal so eine kleine Wunschrunde. Was können Menschen, Leute, Bürgerinnen und Bürger, was kann die Stadt tun, was können Institutionen tun, um diese Arbeit, diese historische Wühlerei in Anführungszeichen zu unterstützen?
Also was ich mir wünsche, wir beschäftigen uns ja viel natürlich auch mit der Zeit des Nationalsozialismus, und da gehen uns die Zeitzeugen so langsam natürlich auch abhanden, und wir rufen immer wieder zu auf, und das würde ich an der Stelle auch nochmal tun, wir suchen immer noch Leute, die vor allem natürlich zu unseren Orten, aber auch zu ihren Erlebnissen aus der Zeit uns noch irgendwas mitteilen und erzählen können. Optimalerweise, dass wir das auch in diese Touren mit einarbeiten können. Also das ist mir auf jeden Fall ein ganz großes Anliegen, mit den Leuten, die Erlebnisse an solchen Orten gehabt haben, ins Gespräch zu kommen, um die zum einen für mich anfassbarer und plausibler zu bekommen, diese Orte, und das dann eben auch weiter transportieren zu können und somit so ein gesellschaftliches Gedächtnis auch aufrechterhalten zu können. Das wäre für mich ein großer Wunsch, nochmal Aufruf, Aufforderung, Zeitzeugen, bitte meldet euch.
Ich habe auf jeden Fall ein Anliegen an die Stadt und auch an zukünftige Bauherren und Projektentwickler, gerade im Bereich Vordere Westen oder Hangkante Kratzenberg, Hangkante Kölnische Straße. Wir sprachen über diese Situation der Felsenkeller und Luftschutzanlagen auch in dem Bereich, weil eine Vielzahl dieser Felsenkeller als Luftschutzanlagen ausgebaut wurden. Wir haben Kenntnis von einer Vielzahl von unterirdischen Strukturen und haben selbst auch schon Strukturen betreten, die bisher öffentlich überhaupt noch nicht bekannt sind und die auch noch nicht näher erforscht sind. Es ist stark davon auszugehen, dass in diesem gesamten Bereich des Kratzenberges, vom Bereich Tannenwäldchen bis Hauptbahnhof, noch weitere umfangreiche unterirdische Anlagen zu vermuten sind. Und es ist absolut wünschenswert, dass es da bei jeder Bautätigkeit umfangreiche Baugrunduntersuchungen gibt, um tatsächlich festzustellen, eben was unten drunter liegt. Und auch die letzten Reste eben nicht, dass keine Tatsachen geschaffen werden, sondern dass das wertschätzend wahrgenommen wird und letztlich auch geschützt wird. Das ist ein Anliegen.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank. Das war's für heute aus dem Stadtlabor. Nochmal vielen Dank an unsere Gäste Tom Gudella und Bernd Tappenbeck und an Lukas Knirlberger in der Technik. Wir wünschen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark.